ungefähr 3/4 aller Suizide sind männlich und 3/4 aller Suizide sind über 50 Jahre. Also, dass da Männer sich entwertet fühlen, weil sie arbeitslos werden, weil sie berentet werden, weil die Partnerin sie verlässt, weil es Konflikte gibt, das greift offensichtlich die männliche Seele deutlich mehr an. Menschen, die haben jeden Tag in Deutschland eine Depression. Mhm. Ja, du bist nicht alleine damit.
Herzlich willkommen zum Podcast Lebensmüde. Gespräche über Suizid und Todeswünsche. Wir sprechen hier über Suizidgedanken und Todeswünsche bei alten und kranken Menschen. Wir wollen Hilfen geben, wie Sie als An- und Zugehörige sowie Beschäftigte im Gesundheitswesen damit umgehen können. Die Themen rund um Todeswünsche, Sterben und Suizid können emotional sehr herausfordernd sein. Wenn du denkst, dass dich das betreffen könnte, höre die Folge bitte zusammen mit einer weiteren Person. Falls du merkst, dass es dir emotional einfach zu viel wird, mache eine Pause. Hilfsangebote für dich und dein Umfeld findest du in der Folgenbeschreibung, so auch die telefonseelsorge.de, die jederzeit erreichbar ist, telefonisch und per Chat. Und nun wünschen wir dir ermutigende Impulse beim Zuhören.
Hallo Philipp.
Hallo Oliver.
Schön, dass wir die nächste Folge vom Podcast machen können. Wie geht's dir heute?
Wie geht's mir? Willst du die lang oder kurz antworten?
Ja, ich will die echte. Ja, oder was beschäftigt dich heute Morgen?
Okay, also mir geht's gut. Ich bin nicht mehr so aufgeregt wie bei der ersten Folge. Und was mich beschäftigt auf dem Weg heute Morgen her, habe ich gerade wieder einen Radiobeitrag dazu gehört, dass Männer weniger Vorsorgeangebote wahrnehmen, so auch zum Beispiel für die Prostatavorsorge. Und das bringt uns ja auch ein bisschen zum heutigen Thema Männergesundheit oder auch die Zielgruppe der Männer. Über was wollen wir heute sprechen?
Männer gehen seltener zum Arzt und lassen sich weniger helfen. Ja, das ist genau das Thema. Es geht um Risikofaktoren für Suizid und Suizidversuche. Was steckt dahinter? Und dann aber auch, was können wir praktisch tun? Was können die Laien, was können die Menschen im Umfeld, aber auch im Gesundheitswesen tun für Menschen, die sich das Leben nehmen wollen?
Genau. Dann fangen wir doch mal an, die Fakten zu klären als erstes. Wenn wir darüber sprechen, über die Zahl der Suizide, liegen uns aktuell die Zahlen von 2023 vor. Die Zahlen von 24 und 25 gibt es einfach noch nicht. Und im Jahr 2023 haben sich in Deutschland 10.304 Menschen das Leben genommen. Wenn man das runterbrechen würde, bedeutet das, dass alle 51 Minuten sich jemand das Leben nimmt. Und dadurch, dass ein Mensch mehrere An- und Zugehörige hat in seinem Umfeld, bedeutet das, dass jeder oder alle 9 Minuten in Deutschland jemanden, einen nahen Bekannten, verliert.
Mhm. Wir haben jetzt für Leute, die den Podcast irgendwann später holen, Sommer 2025. Mhm. Vielleicht werden in den nächsten Monaten die Zahlen für 2024 veröffentlicht, aber die Zahlen bleiben so auch relativ konstant. Du wirst ja gleich nochmal erläutern. Mhm. Weißt du, wie hoch die Zahl der Verkehrsunfälle ist?
Und da komme ich jetzt drauf zu sprechen, ja. Und zwar, wenn man die Verkehrsunfälle, die Zahl der Morde und Totschläge, die der Sterbefälle illegaler Drogen und AIDS, Menschen mit AIDS zusammenzählt, sind es 7.339 Menschen. Korrigier mich, 7.393 Menschen. Da sieht man mal, was für einen Unterschied das macht, beziehungsweise wenn man sich die gesellschaftliche Debatte dazu anschaut, wie oft über Verkehrsunfälle oder Mord, Totschlag oder die anderen Sachen eben berichtet wird und dann aber im Vergleich dazu der Suizid.
Ja, und auch für Verkehrsunfälle, für illegale Drogen und AIDS gibt es große Präventionskampagnen, ja. Zum Thema Suizid eben kaum oder fast gar nicht. Sind wir am Beginn? Wollen wir mit dem Podcast auch was tun, dass auch zum Thema Suizid was passiert? Und übrigens, die Zusammenstellung ist nicht von uns gemacht, sondern ist vom Statistischen Bundesamt. Ich wurde dafür für diese Zusammenstellung schon mal kritisiert. Man könnte auch nicht diese Erkrankungen alle miteinander vergleichen.
Warum?
Und AIDS mit Mord und Totschlag zusammenzuzählen, sind schon sehr unterschiedliche Sachen. Und daher, ja, die Zusammenstellung ist vom Statistischen Bundesamt, um die Zahlen einfach zu verdeutlichen.
Genau. Wenn wir uns jetzt aber im Vergleich nochmal die letzten Jahrzehnte angucken, ist ja ein deutlicher Rückgang der Suizide zu sehen. Wenn wir uns mal betrachten, dass wir den Höchststand in den 80er Jahren hatten mit über 18.000 Suiziden und mittlerweile eben nur noch, trotzdem noch zu viele, 10.304, 2023 haben wir uns ja ein bisschen weniger als halbiert, aber trotzdem ein deutlicher Rückgang. Woran kann das liegen, Oliver?
Das sind einige Faktoren. Also, dass die niederschwellige psychiatrische Versorgung besser geworden ist. Dass Menschen also einfacher Hilfe erfahren, zum Beispiel durch den sozialpsychiatrischen Dienst, den wir auch das letzte Mal schon erwähnt haben, der auch in der Bevölkerung oft recht unbekannt ist. Dann das Zweite ist, die Medikamente sind besser geworden. Also wir haben deutlich bessere Medikamente. Also ich erinnere mich noch damals, als ich studiert habe, das sind heute die veralteten Medikamente, die wir damals in der Uniklinik als die top-neuesten Medikamente hatten.
Ja.
Hast du noch was gesammelt, warum es... Vielleicht Ergänzung, wir hatten ja zwischendurch jahrelang nur in Anführungszeichen 9.000 Suizide pro Jahr, circa 9.000, also so Schwankungen immer. Also von 18.000 auf 9.000, also eine Halbierung der Suizide. Das war ein Riesenerfolg natürlich für alle Menschen, die da in der psychiatrischen Versorgung sind, in der Suizidprävention. Da haben sicherlich auch die Medien dazu beigetragen.
Eine große strukturelle war die Psychiatriereform, dass wir gerade auch eine Ambulantisierung erfahren haben, beziehungsweise auch kleinere kommunale Krankenhäuser statt große Psychiatrien nur noch. Heißt, die Wege einfach und die Möglichkeit in seinem näheren Umfeld zu einem Ort hinzukommen, wo mir geholfen wird, ist verbessert worden. Vielleicht auch noch nicht ausreichend, nicht in allen Gebieten, wie man sich das wünschen würde, aber zumindest gab es eine Reform. In der Hinsicht. Jetzt gibt es ja natürlich verschiedene Ursachen dafür, beziehungsweise Gründe, warum Menschen sich das Leben nehmen. Kommen wir auch später nachher nochmal drauf. Was aber rein statistisch jetzt mal zu betrachten ist, dass, was man vermuten würde in Krisensituationen wie der Corona-Pandemie, dass man dort keinen signifikanten oder keinen nachweisbaren Anstieg der Suizide nachweisen kann.
Ja, also das war, ich glaube, 11 Suizide mehr. Also das ist... Statistische Schwankung, also in den Corona-Jahren kein Anstieg der Suizide, ist ein wichtiges Ergebnis. Ja, würde ich auch so festhalten. Ja.
Okay. Und wenn wir dann nochmal schauen auf die Zahl der Suizide, kommen wir ein bisschen mehr auf die Zielgruppen und da ist was sehr Deutliches zu erkennen. Und zwar über die Jahre hinweg. Und zwar, dass häufiger Männer sich das Leben nehmen, alte Männer. Wenn wir uns die Zahl von 2023 nochmal anschauen, haben sich von den 10.304 Menschen insgesamt 7.478 Männer das Leben davon genommen. Und wenn man dann sich nochmal betrachtet, wie viele Menschen über 50 Jahre alt waren, ist das die Mehrheit mit über 7.600 Fällen.
Also das heißt, ungefähr 3/4 aller Suizide sind männlich und 3/4 aller Suizide sind über 50 Jahre.
So ist es.
Da muss man erstmal runterschlucken, glaube ich. Ist für viele eine neue Botschaft für unsere Zuhörer, Zuhörenden. Also, Suizid ist ein Thema bei alten Männern vor allem. Ja, das ist, wenn man sich die Risikoverteilung im Alter anguckt, das steigt exponentiell mit zunehmendem Alter. Ich glaube, in der höchsten Altersgruppe über 90 Jahre ist das Risiko, dass einer von 1000 Männern, die ums Leben kommen, durch Suizid ums Leben kommen.
Und um vielleicht die Zielgruppe der Männer jetzt nochmal mehr in den Fokus zu nehmen, würde ich sagen, gucken wir uns das heutige Hilfsangebot hierzu an.
Hilfsangebote der Folge.
Im heutigen Hilfsangebot der Folge geht es um die Internetseite männer-stärken.de. Das ist ein Angebot, was sich an Männer richtet oder Angehörige von Männern. Auf der Internetseite wird Informationen zum einen bereitgestellt um das Thema der psychischen Gesundheit und dem Suizid, gerade mit Fokus auf Männern. Aber auch, wo ich Hilfe finden kann. Und es gibt so eine kleine Aufstellung von Hilfsangeboten, die akut sind, bis hin zu einer langfristigen Begleitung bei psychischen Erkrankungen. Habe ich was vergessen in dem Zusammenhang, Oliver?
Also ich fände es sehr ansprechend, dass Männer ihre persönliche Geschichte erzählen. Also genau. In Videos, wie sie in der Krise standen und so Hilfe erstmal nicht annehmen wollten und dann doch Hilfe auch in der Akutpsychiatrie gefunden haben.
Weißt du in dem Zusammenhang, wie dieses Hilfsangebot entstanden ist?
Das war ein Forschungsprojekt von, weil man einfach gesehen hat, Männer sind eine Gruppe, die sich verstärkt das Leben nehmen und man erreicht die Zielgruppe so schwer. Psychiater so und so nicht, ja. Mhm. Und wie kann man niedrigschwellig was machen? Und da ist natürlich das Internet eine große Chance.
Genau. Wenn wir jetzt nochmal die an uns Zugehörigen uns in den Fokus nehmen, habe ich ja gesagt, alle 9 Minuten verliert jemand einen an uns Zugehörigen. Und dafür gibt es ein weiteres Hilfsangebot in dieser Folge. Das ist das hilfe-für-angehörige.de. Willst du was dazu zu sagen, Oliver?
Ja, ist aus demselben Forschungsprojekt entstanden, dass die auch gesagt haben, okay, es gibt manchmal Männer, wo man weiß, die hatten vielleicht schon mal eine Depression, die haben vielleicht Suizidgedanken gehabt und dass das Umfeld natürlich auch sehr besorgt ist. Und wie kann man die unterstützen? Das ist ein Angebot aus demselben Hilfsprojekt, wo Menschen aus dem Umfeld auch berichten, wie sich der Suizid oder der Suizidversuch abzeichnete und wie man helfen kann. Also eine Unterstützung für das Umfeld. Ebenfalls anonym, ohne Anmeldung, kostenfrei auf der Seite Hilfe für Angehörige.
Genau. Jetzt haben wir uns die Zielgruppen ein bisschen angeschaut und mögliche Gründe, auf die kommen wir jetzt gleich noch zu sprechen. Wenn wir uns aber nochmal eine Zahl angucken, die im Zusammenhang mit den Fakten zu Suiziden ist, dann wäre das die der psychischen Erkrankung. Man sagt, dass 90% von den Suiziden eine psychische Erkrankung zu verorten.
Also manche sagen sogar mindestens 90%. Die Zahlen schwanken so ein bisschen. Manche lassen die Suchterkrankungen raus und kommen deshalb auf niedrigere Zahlen. Aber die Sucht gehört ja auch zur psychiatrischen Erkrankung. Also daher hat man sich in Westeuropa, ist so der Forschungsstand, mindestens 90% und die Hälfte von denen Depressionen.
Okay. Wenn man in dem Zusammenhang noch eine weitere Sache betrachtet, ein Anstieg in den letzten Jahren ist auf den assistierten Suizid zurückführbar. Da kommen wir in der weiteren Folge oder in der vertiefenden Folge nochmal drauf zu sprechen. Was gibt es aber noch dazu zu sagen an der Stelle?
Für die Zahlen, ja, wir haben in den letzten 2 Jahren, also 2023 und 2024, einen Anstieg der Suizidzahlen, die wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass es den assistierten Suizid als Möglichkeit gibt. Und das sind ungefähr die Zahlen, die die Sterbehilfeorganisationen auch veröffentlichen. Mhm. Also es sind ungefähr 1000, 1200 assistierte Suizide, vielleicht auch noch mal mehr. Und die werden vom Statistischen Bundesamt leider im Moment genauso in die Statistik, in die Suizidstatistik reingerechnet, ohne dass es eine Unterscheidung gibt. In vielen anderen Ländern gibt es eine deutliche Unterscheidung und das wäre auch sehr wichtig, dass man im Sinne der Suizidprävention da klar unterscheiden kann, was ist jetzt assistierter Suizid und was ist nicht assistierter Suizid. Weil es sind auch von dem Klientel, von der Erkrankung oder Nichterkrankung oder freien Entscheidung, sind es 2 sehr unterschiedliche Gruppen, die man deutlich unterscheiden muss.
Da kommen wir später in Folge 7 aber nochmal genauer drauf zu sprechen.
Ja.
Lass uns doch mal, jetzt haben wir gerade über die Suizidzahlen gesprochen, lass uns doch nochmal über die Suizidversuche sprechen. Was gibt es da zu sagen, Oliver?
Die Zahl der Suizidversuche ist 10 bis 20 Mal höher. Die Dunkelziffer ist sicherlich noch größer oder da weiß man noch weniger drüber, weil selbst bei den Suiziden gibt es eine gewisse Dunkelziffer und bei den Suizidversuchen gibt es noch viel mehr. Dass es einige Suizidversuche gibt, wo die Menschen, wo das kein anderer mitkriegt. Das zweite ist, es sind deutlich mehr Frauen. Da sind die Frauen in der Überzahl. Es gibt verschiedene Spekulationen, warum das so ist. Vielleicht, weil die Männer die tödlicheren Methoden beim Suizid verwenden.
Ja, jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, wenn jemand sich das Leben genommen hat. Oliver, wie sieht es denn aus, wenn Menschen den Suizidversuch überlebt haben?
Ja, also 80% sind erleichtert. Das ist wirklich die gute Nachricht. dass die erleichtert sind, dass sie das überlebt haben, dass sie Hilfe kriegen, dass sie sich ausschlafen konnten, dass vielleicht auch sie eine entsprechende Schmerztherapie bekommen oder was auch immer das Problem war, das zum Suizid geführt hat. Und das ist schon nicht nur eine Erfahrung, die wir auf den Intensivstationen gemacht haben, wenn wir Leute nach dem Suizid beurteilen mussten, ob sie zu uns in die Psychiatrie mussten oder ob sie nach Hause gehen können, was sie für Hilfsangebote brauchen, dass ja viele froh waren, auch wenn sie ernste Suizidabsichten hatten, dass sie das überlebt hatten.
Das finde ich erstaunlich, dann auch nochmal zu betrachten, in welcher Not ein Mensch sein muss, als diesen vermeintlichen Weg nur noch zu sehen des Suizides, dann aber im Nachgang zu sagen, ich bin froh, doch überlebt zu haben, da erkennt man nochmal, in welcher Not sie stecken, aber man erkennt auch eben, dass ihnen geholfen werden kann, weil sie sonst danach ja vermutlich nicht froh wären, dass sie es überlebt haben.
Genau. Und die zweite eher interessante Zahl sind ebenfalls 80%, nämlich 80% unternehmen keinen weiteren Suizidversuch mehr in ihrem Leben.
Und woran liegt das?
Ich weiß es nicht sicher, aber ich vermute, dass sie Hilfsangebote bekommen, ja, dass sie vielleicht durch den Suizidversuch, wo sie auf eine Intensivstation gekommen sind, vielleicht auch in Kontakt mit einem Psychiater oder sogar in der Psychiatrie ein paar Tage, ein paar Wochen erstmal bleiben oder ein paar Tage bleiben mussten, dann auch irgendwann freiwillig geblieben sind und gemerkt haben, oh, ich kriege hier Hilfe, es geht mir tatsächlich besser. Das ist jetzt nicht meine, was auch immer für Probleme, sondern die sagen, das ist eine psychische Erkrankung, die heißt Depression, die heißt so und so, die wird behandelt, es geht mir besser, ich habe wieder mehr Lebensqualität. Und die Menschen erfahren dadurch dann auch Zugang zur Hilfe. Oder sie kriegen, wenn es Beziehungsprobleme sind oder finanzielle Probleme, sie finden Kontakt zu einer Beratungsstelle und haben dadurch wieder neuen Lebensmut. Und das ist eben möglicherweise oder vermutlich der Effekt, dass es dann keinen weiteren Suizidversuch mehr gibt.
Und da sieht man wieder, wie wichtig die Hilfsangebote und die Zuweisung zu den Hilfen eigentlich ist.
Ja. Alle unsere Hilfsangebote finden sich in der Folgenbeschreibung oder auch auf der Homepage vom Würdezentrum zum Thema Podcast.
Genau.
Daher also immer wieder der Angebot oder der Hinweis auf diese Hilfsangebote. Und das wollen wir unters Volk bringen, das wollen wir hier mit dem Podcast bekannt machen. Dann gehen weiter mit dem Halbzeitcheck.
Halbzeitcheck.
Zwei Fragen an dich. Was für eine Eigenschaft hilft dir, dass du dich für das Thema Suizidprävention begeistern kannst?
Ich glaube, eine Eigenschaft ist, dass ich mich schnell für fremde Themen begeistern kann, also die nicht vermutlich direkt im Zusammenhang stehen, zum Beispiel mit mir als Beruf des Altenpflegers. Zum Zweiten ist es aber, dass ich für Themen, Sachverhalte, wie auch immer, einen guten Abstand halten kann, auch wenn ich, wenn wir in der späteren Folge auch schon mal persönlich betroffen war, dass ich trotzdem rational irgendwie einen Abstand dazu bekomme und mich trotzdem weiterhin fürs Thema begeistern kann.
Und was wäre dein Wunsch für die Suizidprävention?
Ja, ich brenne ein bisschen für die Altenpflege, muss ich sagen. Und natürlich gerade jetzt im Zusammenhang, dass die Ausbildungsberufe in den Pflegeberufen zusammengelegt worden sind und zwar auch Erkrankungen, psychische Erkrankungen behandelt werden, würde ich mir wünschen, dass Auszubildende, aber auch später Fachkräfte mehr praktische Hilfe im Umgang mit suizidalen Patienten oder Menschen mit psychischen Erkrankungen bekommen würden.
Ja, das ist ein wichtiges Anliegen, ja. Gut, wir wollen nochmal nach Gründen für Suizidversuche und Suizide so ein bisschen sammeln. Was könnte das sein? Und wollen wir mal da aufzählen, unseren Hörern erzählen, woran, was könnten so Auslöser sein?
Ich glaube, die Gründe sind erstmal sehr vielfältig. Natürlich gibt es wahrscheinlich schwerwiegende Gründe, die man verstehen oder nachvollziehen kann. Es gibt aber wahrscheinlich auch Gründe, die nicht erklärbar sind, so wie jeder Mensch eben individuell ist. Ich denke aber gerade nach Verlusterfahrung oder Traumaerfahrung, ich glaube, das sind große Risikofaktoren oder Gründe, warum Menschen suizidale Absichten bekommen.
Okay, an der Stelle wollen wir ein Missverständnis vielleicht vorbeugen. Wir sammeln jetzt nicht die Gründe, damit die Menschen damit argumentieren können mit den Menschen, die Todeswünsche haben oder die Gedanken haben, sich selbst das Leben zu nehmen, sondern wir sammeln die Gründe, um eine Sensibilität zu entwickeln. Oh, das kann auch alles dazu führen.
Wir hatten ja vorhin auch die psychischen Erkrankungen schon angesprochen, die ursächlich sind für einen Suizidversuch. 90% hatten wir gesagt.
Bei den Suiziden.
Bei den Suiziden, genau. Ja. Eine der großen Erkrankungen ist, glaube ich, im Volksmund auch bekannt, die Depression, Suchterkrankung, aber auch die Schizophrenien. Kennst du noch andere Erkrankungen, die im Zusammenhang mit dem Suizid?
Also die Persönlichkeitsstörungen werden immer wieder noch genannt, dass die noch eine wichtige Zahl haben. Angsterkrankungen habe ich mal gelesen, habe ich persönlich jetzt nie erlebt. Zwangserkrankungen vielleicht im Einzelfall auch. Autismus ist sicherlich gerade im Jugendalter nochmal ein wichtiges Thema. Da gibt es schon, da gibt es klare Zahlen, dass Menschen mit Autismus eine höhere Suizidrate haben. Aber der größte Teil, also ungefähr die Hälfte aller Suizide, sind durch Depressionen.
Was noch hinzukommt, glaube ich, wenn Menschen Krisenerfahrungen bekommen, und Krisen können ja auch sehr vielfältig sein. Das kann ja schon mit einer Arbeitslosigkeit anfangen und den finanziellen Nöten, die daraus entstehen. Das kann aber auch Krankheit sein, zunehmende Einschränkung durch die Krankheit und gerade so Ideale, wie viel bin ich eigentlich wert für die Gesellschaft, vermeintlich wert für die Gesellschaft, sind, glaube ich, auch große Themen, die Menschen in diese Gedanken stürzen können.
Ja, und das ist gerade jetzt, wir haben vorhin über Männer gesprochen, die vulnerablen Gruppen. Also, dass da Männer sich entwertet fühlen, weil sie arbeitslos werden, weil sie berentet werden, weil die Partnerin sie verlässt, weil es Konflikte gibt. Das greift offensichtlich die männliche Seele deutlich mehr an oder sie schaffen es weniger, sich Hilfe zu suchen, dass sie da keinen anderen Ausweg sehen, als sich selbst das Leben zu nehmen. Ja.
Was sind denn vulnerable Gruppen, Oliver?
Das sind die Gruppen, die besonders verletzlich sind, die empfindlich sind, die gefährdet sind.
Ich glaube, gerade bei der Zielgruppe der Männer oder generell auch noch, was ein Thema sein wird, ist, wenn man in Rente geht. Aber ich glaube, gerade auch bei alten Menschen herrscht ja noch immer ein Ideal oder zumindest bei Männern, glaube ich, auch gerade, wenn sie ihrem Job nicht mehr nachgehen und ich muss leistungsbereit sein, im Kopf aber weiterhin haben und dem nicht mehr nachgehen können, kann das, denke ich mal, auch ein Einflussfaktor dafür sein, solche Gedanken zu entwickeln.
Ja, also da Leistungsideale sehr eine gute Fassade aufrechterhalten. Ich muss es alleine hinkriegen. Männer sind es vielleicht auch weniger gewöhnt, Hilfe anzunehmen oder über psychische Themen zu sprechen. Gerade auch die älteren Männer vielleicht noch mal mehr. Ich merke jetzt zum Glück, dass junge Leute eher bereit sind, über psychische Erkrankungen zu sprechen.
Und wenn wir bei den alten Menschen schon sind, muss man da auch sehen, gerade Altersarmut oder die soziale Isolation. Gerade auch ein Trend ist ja in großen Städten, dass immer mehr Menschen alleine leben. Zum Thema Alleinsein und Einsamkeit haben wir auch nochmal eine vertiefende Folge. Aber auch das Alleinsein kann ja auch schon ein Merkmal dafür sein, sich zunehmend zu isolieren. Und ein sozialer Rückzug kann auch sowas bedingen, denke ich mal. Ja.
Wobei Alleinsein ist noch nicht das Schwierige. Die Schwierigkeit ist die Einsamkeit, also das negativ empfundene Alleinsein. Also es gibt Leute, die kommen mit wenig sozialen Beziehungen aus und sind damit glücklich. Aber es gibt andere, die haben soziale Beziehungen, aber fühlen sich in denen nicht ausreichend wertgeschätzt oder verstanden und fühlen sich trotzdem einsam, trotz ihren sozialen Beziehungen. Und Einsamkeit ist das Problem. Und ja, da sollte man was tun. Ein Thema bei älteren Leuten, fällt mir noch ein, ist die Trauer.
Oh ja.
Also dass, ich sag mal, die Geschwister gestorben sind, die Leute, die aus dem Jahrgang sind, die Freunde, man war an vielen Beerdigungen und ist jetzt vielleicht die Einzige, die noch übrig geblieben ist, hat die ganze Trauerarbeit zu leisten und hat so das Gefühl, oh ja, jetzt werde ich auch wirklich alleine und vielleicht auch einsam und zusätzlich noch diese Trauer. Ja, und wie trauern wir, ist sicherlich auch nochmal ein wichtiges Thema. Und unverarbeitete Trauer ist möglicherweise dann auch ein Grund oder ein Auslöser oder etwas, was Suizidalität verstärken kann.
Gibt es noch einen weiteren Grund oder wie?
Ja, vielleicht auch deine Situation im Pflegedienst. Also, dass die älteren Menschen, Pflegebedürftigen, das Gefühl haben, ich bin nur noch eine Last.
Ja.
Ja, weiß nicht, ob du das auch mal erlebt hast oder das.
In Äußerung
kann
man das ganz gut hören. Das kommen wir auch nochmal später auf die Todeswünsche. Aber ganz klassisch ist irgendwie und immer wieder erkennbar, ich kann ja mal gar nichts mehr geben. Ich habe gar kein Geld, das kostet doch alles so viel und jetzt kann ich das auch schon nicht mehr und ich falle dir doch nur noch zur Last. Oder auch so Äußerungen wie, ich schäme mich, dass meine Kinder jetzt auch noch mich hier ertragen müssen. Mhm. Jetzt zahlen die hier so viel und ich bin nur noch eine Last für alle.
Ja, genau. Und das würde man so zusammenfassen unter altruistischer Suizid. Mhm. Also ich nehme mir das Leben, um anderen nicht mehr zur Last zu fallen, damit die Kinder mein Haus erben können oder ich was gegen den Pflegekräftemangel tue, in Anführungszeichen, weil ich bin ja nur noch jemand, der hier gepflegt werden muss. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, da haben wir die einige Gründe. Es gibt sicherlich nochmal deutlich mehr. Ja. Oder hat man noch was zu ergänzen?
Ich glaube, das ist schon erstmal viel.
Ja. Dann wollen wir praktisch werden.
Ich denke auch.
Dann, was können wir den Menschen empfehlen, was sie tun können?
Allgemein kann man erstmal wieder sagen, aufmerksam sein und das Bauchgefühl, wenn man es hat, ansprechen. Das ist ja die wichtigste Botschaft, die wir ja auch vermitteln wollen. Ansprechen ist das Wichtigste.
Genau, ich lächle schon wieder innerlich, weil ich an die Eingangsfrage denke, wie geht's? Mhm. Oder wir können nochmal nachfragen, geht's Ihnen wirklich gut? Mhm. Oder ich habe so den Eindruck, naja, irgendwie Ihnen liegt was auf der Seele, wollen Sie drüber reden? Ja. Mhm. Oder was beschäftigt Sie sonst noch? Unsere Einstiegsfrage heute.
Da sieht man aber auch wieder, wenn wir drauf schauen, wer davon betroffen ist und wie ich ihn anspreche, es kann in allen Lebenslagen passieren und so kann es auch in jeder zwischenmenschlichen Beziehungen passieren. Das heißt, ich muss oder ich kann darauf achten bei meinem Nachbarn, bei meinem Arbeitskollegen oder auch vielleicht nur mit dem Menschen, mit dem ich in der Bahn fahre, den ich aber seit 2 Jahren jeden Morgen in der Bahn sehe und immer mal wieder ein Gespräch führe.
Ganz wichtiger Punkt, 50% der Menschen, die sich das Leben nehmen, sind nicht in psychiatrischer oder ärztlicher Behandlung. Mhm. Da können wir sagen, okay, wir brauchen mehr Psychiater und mehr Psychotherapeuten. Nee, das nützt gar nicht so viel. Also es würde in anderen Bereichen viel nützen. Aber für diese 50%, die sehen gar nicht das Bedürfnis oder die Notwendigkeit, zum Psychiater zu gehen. Mhm. Da müssen wir als Zivilgesellschaft, als Kirchenchor, als Sportverein, als Kollegenkreis, als Freundeskreis, als Familienkreis aktiv werden und Menschen, die sich verändern, ansprechen und Hilfe anbieten, Gespräche anbieten, ein wertfreies Gespräch über Suizidgedanken, über Todeswünsche, über das, was sie ehrlich beschäftigt und im Kopf durchgeht, dass sie das offen aussprechen, sich dafür Zeit nehmen, eine Atmosphäre schaffen. Ich glaube, das wäre das Wichtigste.
Wie spreche ich das Thema aber an?
Selber wenig Hemmungen haben, mhm. Ja, selber sich Zeit nehmen und zuhören, mhm, und fragen, ja, was hat sich verändert? Wie fühlst du dich innerlich? Wie geht's dir dabei, wenn du merkst, du kannst dich nicht mehr so konzentrieren? Vielleicht auch kann man ansprechen, du warst früher immer so ein aktiver Mensch und jetzt in letzter Zeit ziehst du dich zurück, hast nicht mehr so die Lust. Was hat sich verändert? Ja, durchaus nachfragen, gibt es sonst noch andere Sachen, die dir aufgefallen sind, was sich in der Zeit verändert hat?
Muss ich dafür ein Gesundheitsprofi sein oder kann ich sowas lernen?
Nee, sowas kann man einfach lernen. Also wir wollen hier ja schon praktische Tipps geben, was man tun kann. Und natürlich, es gibt verschiedene Kurse, wo man da auch so eine Basisschulung hat, wie spreche ich in meinem Freundeskreis, in meinem Angehörigenkreis solche Bedürfnisse an.
Und das ist ja auch ein Trend, den man gerade in Firmen sehen kann, finde ich, dass immer mehr Menschen oder eine Sensibilität dafür geschaffen wird, für die psychische Gesundheit und das Unternehmen auch darauf achten, dass es einen Experten, nennen wir jetzt mal, mit der Basisschulung überhaupt gibt, der ein besonderes Auge darauf legt, wie geht's den Mitarbeitern hier.
Ja. Also gibt es sogar unter Studierenden, also auch Medizinstudierenden, da habe ich es mitgekriegt, es gibt so ein eigenes Schulungsprogramm für Medizinstudierende. Wie können sie sich selber da auch begleiten? Genauso gibt es den MHFA-Kurs, einen Erste-Hilfe-Kurs, nicht für körperliche Erkrankungen, sondern für psychische Erkrankungen. Mhm. Ja, also so kann man es lernen, man muss kein Profi sein.
Okay, das ist doch schon mal eine gute Erkenntnis. Was brauchst du noch für die Ansprache vielleicht? Jetzt hast du schon gesagt, dass man irgendwie einen guten Raum und einen guten Zugang kreieren muss und das lernen kann. Auf was ist noch zu achten bei der Ansprache?
Dass man denjenigen nicht überfordert, sondern dem sein Tempo gibt, dass man ihm Zeit denkt zum Nachdenken. Wenn wir annehmen, der hat eine psychische Erkrankung, dann fällt es ihm schwer zu denken. Es fällt ihm schwer, seine Gefühle, seine Gedanken zu formulieren und auszusprechen. Also dafür braucht er Zeit. Mhm. Und die Zeit sollten wir ihm geben und da nachhören und ihn unterstützen. Und auf der anderen Seite vielleicht signalisieren hier, du bist gar nicht alleine. Es sind 4 Millionen Menschen, die haben jeden Tag in Deutschland eine Depression. Mhm. Ja, du bist nicht alleine damit oder mit anderen psychischen Erkrankungen.
Jetzt haben wir die Ansprache geklärt. Jetzt ist, haben wir ja schon mal gesagt, dass wir, wenn wir so einen Gedanken im Kopf haben, dass der Mensch sich das Leben nehmen kann, dass wir es direkt ansprechen sollten. Und wenn wir das tun und aber keine akute Suizidgefahr herrscht, also der Mensch nicht den Gedanken hat, aber es ihm trotzdem schlecht geht, muss ich ihn dann noch weiter begleiten? Und wenn ja, wie mache ich das?
Also juristisch weiß ich nicht, aber moralisch würde ich, wir empfehlen ja die Mitmenschlichkeit hier im Würdezentrum und sagen, okay, aus Gründen der Mitmenschlichkeit versucht man ihm irgendwie ein Hilfsangebot zu empfehlen, was für die Person hilfreich ist. Das ist für den einen der Hausarzt, für jemand anderes eine Selbsthilfegruppe, ein Online-Angebot, wo man sich über psychische Erkrankungen informieren kann, für jemand anderes eine Telefonsprechstunde. Also da gucken, dass der was hat, wo er sich melden kann, vielleicht die Person auch zu begleiten. Mhm. Also irgendwelche Hilfsangebote vermitteln, die für die Person passend sind. Ja, fällt dir noch was ein? Was sollten wir noch tun? Was können wir praktisch tun?
Mir fällt in dem Zusammenhang ein, dass wir Ressourcen aktivieren. Das bedeutet, wenn Menschen vielleicht schon mal so eine Lebenslage durchgemacht haben, aber auch vielleicht oder generell sich schon mal Gedanken darüber gemacht haben, was tut mir gut oder was hat mir damals gut getan, dass ich den Mensch dazu wieder befähige oder ihn unterstütze, dieser Ressource auch wieder nachzugehen. Das heißt zum Beispiel der Spaziergang im Wald, wenn man das weiß, dass das einem hilft, oder der Besuch bei Freunden wieder oder was auch immer einem gut tut in solchen Situationen, dass man den Menschen unterstützt, diese Ressource wieder zu aktivieren.
Mhm. Eine gute Sache, ist sowohl gut für Helfer als auch für die Menschen, die in der Krise sind, dass sie gucken, wo kann ich entspannen, was genießen. Ja, wichtiger Punkt.
Gibt es in dem Zusammenhang vielleicht auch noch ein Hilfsangebot?
Es gibt für die Helfenden, also für die Menschen in Gesundheitsberufen, die PSU Helpline, also psychosoziale Unterstützung, PSU, und ist für Menschen im Pflegedienst, in der Altenpflege oder Notärzte, Chirurgen, Internisten, Hebammen, Logopäden, die eine schwierige Situation erleben bei der Arbeit, geplant oder ungeplant, oder es ihnen selber schlecht geht oder sie irgendwie einen Gesprächspartner brauchen, der vielleicht auch vom Fach ist, außerhalb der eigenen Klinik, außerhalb des eigenen Umfelds. Dort kann man sich melden.
Gut.
Ja, auf die eigene Psychohygiene achten, kann man jedem nur raten, egal ob im Gesundheitswesen oder außerhalb. Wichtiger Punkt. Ja, da haben wir jetzt einiges gesammelt. Wir hoffen, dass das für unsere Hörenden ein guter Gewinn ist. Dann vielen Dank dir. Und zum Abschluss die Frage, wie kannst du gut entspannen?
Oh, heute werde ich, glaube ich, bei dem heißen Wetter mit einem Hundespaziergang durch den Wald entspannen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Gerade nachdem es geregnet hat heute Mittag, freue ich mich da auf einen schönen, kalten, nassen Waldboden mit meinem Hund und meiner Frau gemeinsam eine gute Stunde noch spazieren zu gehen.
Okay, dann gute Entspannung.
Danke.
Viel Spaß.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir möchten wissen, wie unser Podcast Lebensmüde – Gespräche über Suizid und Todeswünsche ankommt. Daher bitten wir euch um eine Beteiligung an unserer anonymen Umfrage unter podcast.würdezentrum.de. Und Würdezentrum schreibt ihr natürlich mit UE. In der Beschreibung findest du dann Hilfsangebote. Ein bekanntes ist zum Beispiel die Telefonseelsorge, erreichbar unter telefonseelsorge.de, telefonisch, online oder auch per Chat. Du möchtest unsere Arbeit unterstützen? Dann abonniere doch den Kanal und empfiehl unseren Podcast gerne weiter. Lebensmüde – Gespräche über Suizid und Todeswünsche findest du auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Im Würdezentrum bieten wir Schulungen und Seminare für Gesundheitsprofis und auch Laien an. Wir bieten aber keine individuelle Beratung oder Behandlung an. Lebensmüde – Gespräche über Suizid und Todeswünsche, ein Podcast des Würdezentrums. Zahlreiche Menschen haben uns begleitet und unterstützt. Unser besonderer Dank gilt, neben unseren Gästen, dem Gesundheitsamt Frankfurt sowie dem Magistrat der Stadt Frankfurt.